ARD. Ein Thema, drei Köpfe. Ein Podcast von BR24.
Ein Thema, drei Köpfe, heute mit Linus Lühring. Und in der Politikberichterstattung, da geht es ja oft um Zuschreibungen, Labels, die wir Medien, da schnell Parteien aufkleben. Da gibt es dann die Verbotspartei, es gibt die Ökopartei, die Freiheitspartei, eine Chaospartei oder vielleicht sogar die Ostpartei. Aber es gibt auch eine Partei, da fällt es gerade eher schwer, die so zu verorten und zu sagen, wofür die genau steht.
Ja, gesunder Menschenverstand hat einen Namen, Freie Wähler.
Der Chef der Freien Wähler, der verortet seine Partei mal beim gesunden Menschenverstand. Aber das ist zumindest die These dieser Folge von Ein Thema, drei Köpfe. Die Freien Wähler, die stehen gerade an einer Kreuzung mit ganz vielen verschiedenen Abzweigungen. Und das Navi, das hat nicht unbedingt eine klare Ansage, wo es hingehen soll.
Jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in der Linksung. Und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen, meine Damen und Herren. Wir wollen unsere Demokratie zurückholen.
Das war zweimal der Parteichef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger. Einmal beim politischen Aschermittwoch vor wenigen Wochen und dann jetzt als zweites bei dieser berüchtigten Rede in Erding im vergangenen Jahr. Wie soll es bei den Freien Wählern weitergehen? Wo will die Partei hin? Welche Ziele setzt man sich bei den Freien Wählern? Ja, und was soll das auch konkret bedeuten, dieser Menschenverstand? Und auch die große Frage, wo ist vielleicht die Nische im Parteiensystem für die Freien Wähler? Darum geht es heute in Ein Thema, drei Köpfe. Und wir sprechen darüber, weil die Freien Wähler eben die zweitstärkste Kraft in Bayern sind. Die bestimmen die Politik in Bayern mit als Regierungspartner der CSU. Also von der Entscheidung der Freien Wähler, wo es hingehen soll, hängt möglicherweise auch ab, wie sich das Parteiensystem als Ganzes entwickelt. Und die Fragen, die sich den Freien Wählern stellen, die haben auch andere Parteien möglicherweise vor sich. Ich habe für diese Sendung einige Labels vorbereitet und die stehen eben für mögliche Wege der Freien Wähler. Die strukturieren auch diese Folge von Ein Thema, drei Köpfe. Das gibt es wie immer zu finden in der ARD Audiothek. Und ich bin wie immer nicht alleine. Neben mir hier im Studio sitzen zwei Expertinnen. Zum einen Regina Kirschner aus der BR-Redaktion Landespolitik. Und Regina, in der Redaktion beobachtest du seit Jahren die Freien Wähler. Hallo, grüß dich.
Hallo, servus.
Und Jasmin Riedel ist da, Professorin für Politikwissenschaft an der Uni der Bundeswehr und einer ihrer Schwerpunkte, das sind Parteien und Wahlen in Deutschland und deswegen auch die Freien Wähler, eines ihrer Arbeitsgebiete. Hallo,
genau.
Frau Riedel.
Hallo.
Frau Riedel, Sie haben auf meine Anfrage, die ich Ihnen per E-Mail geschickt habe, wollen wir über die Freien Wähler diskutieren, sofort geantwortet, das ist ein fantastisches, das ist ein wichtiges Thema. Haben Sie sofort innerhalb von, weiß nicht, einer halben Stunde sofort zurückgeschrieben. Machen Sie mal ganz kurz, warum?
Ich finde tatsächlich, und Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, die Freien Wähler befinden sich an so einer Wegscheide, die können in verschiedene Richtungen gehen. Das ist das eine, was ich einfach spannend finde. Ich finde aber auch, dass es tatsächlich medial, aber auch da muss ich an die eigene Nase fassen, wissenschaftlich gar nicht so umfangreich bisher beleuchtet wird. Und deswegen finde ich es toll, wenn man eine Sendung dazu macht, wo wir da ein bisschen tiefer reinblicken können.
Zu wenig Berichterstattung über die Freien Wähler?
Nicht über die Freien. Ja, das ist natürlich, das kommt einem in Bayern jetzt ein bisschen merkwürdig vor, weil wir es mit einer Regierungspartei zu tun haben.
Aber ich meine, bundespolitische Blick sozusagen.
Insgesamt, also das innerparteiliche, die innerparteilichen Entwicklungen, Strömungen, auch die Frage, in welche Richtung geht es mehr als Konkurrenz zur AfD oder geht es vielleicht mehr in Richtung der Konkurrenz zur FDP und da auch die innerparteilichen Konflikte oder auch mal nach anderen Bundesländern zu schauen, wenn wir jetzt aus Bayern rausschauen, was ist denn eigentlich in Niedersachsen, was passiert in Rheinland-Pfalz? Da habe ich schon den Eindruck, dass man diese innerparteilichen Konflikte deutlich umfangreicher beleuchten könnte.
Was aber mehr wird, also beim letzten Bundesparteitag der Freien Wähler, der ja vor kurzem war, habe ich mitbekommen, die waren selbst erstaunt, wie viel mediales Interesse es auf einmal an ihrem Bundesparteitag gibt. Mhm. Also selbst die Freien Wähler sind es noch gar nicht so gewohnt, dass auf einmal so viele in der Öffentlichkeit doch interessiert sind an den Freien Wählern.
Ja. Ja, und der Bundesparteitag war ja gleich so ein richtig passendes Beispiel für diese Konflikthaftigkeit, in welche Richtung soll es gehen. Kooperationsverbot mit der AfD, das war sozusagen einer der Anträge, die ja auch bundesweit dann Aufmerksamkeit bekommen haben.
Da springen wir jetzt schon mitten rein. Ich tritt mal kurz auf die Bremse. Am Anfang würde ich jetzt gerne mal, dass Sie beide hier diese Zettel, die ich Ihnen ausgeteilt habe, und die Stifte nehmen. Ich habe davon gesprochen, dass wir über Label sprechen, so Etiketten. Und wenn Sie jetzt einfach mal kurz das aufschreiben, was für Sie gerade die Freien Wähler beschreibt. Gerne ein Wort.
Ja, das ist ja meine Aufgabe. In einem Wort.
Ja.
Ein Wort nur. Wo sie so heterogen ist. Oha.
Ja, probieren wir es einfach mal. Dann lösen wir später auf. Bitte nicht zeigen. Frau Riedel ist ganz schnell fertig.
Aber wirklich.
Regina überlegt
Druck hier mal wieder. Also in einem Wort hilft nichts.
Geht auch ein Satz. Das. Okay, gut. Dann drehen Sie das einfach mal kurz um. Und ich würde gerne zum besseren Verständnis, weil die Freien Wähler als Partei, die sind natürlich ein Begriff, Regina, aber ich würde gerne am Anfang nochmal ganz kurz beleuchten, wo die Freien Wähler herkommen, wie sie entstanden sind. Die sind ja, würde ich jetzt mal sagen, gar nicht so eine klassische Partei. Sie sind 1998 zum ersten Mal in Bayern bei einer Landtagswahl angetreten, 2008 dann zum ersten Mal in den Landtag gekommen. Die waren erst an der Basis sehr stark und dann erst später kam diese Entscheidung, auf höherer Ebene anzutreten, eben zu Landtagswahlen. Also das ist ein Zusammenschluss aus einzelnen Parteien und Gruppierungen, der immer fester wurde. Stimmt diese grobe Beschreibung? Würdest du da mitgehen?
Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch immer noch Freie Wählergruppen, auch in Bayern, die gar nicht zu der Partei, zu der Landesvereinigung gehören. Also die immer noch sehr auf ihre Unabhängigkeit auch pochen. Und gerade den Freien Wählern ist es auch so sehr wichtig, unabhängig von höheren politischen Entscheidungen zu sein. Also so dieser Fraktionszwang, das lehnen sie ab. Es gab auch jetzt ganz lange, war man dagegen, große Parteispenden anzunehmen, um eben auch zu sagen, wir sind unabhängig von der Wirtschaft und so. Also dieses, wir machen pragmatische Politik vor Ort, was einfach für unsere Gemeinde gut ist und lassen uns aber von diesem Außenrum, von diesen größeren Strategien und Gedanken nicht beeinflussen.
Das heißt, die Freien Wähler waren dann eher so ein Organisationszusammenschluss. Man hat vielleicht von den Strukturen profitiert, aber nicht unbedingt inhaltlich dann stark zusammengearbeitet. Kann man das so sagen?
Ich glaube, es ist für die Freien Wähler ziemlich typisch, dass sie auch verschiedene Meinungen haben zum Beispiel. Mhm. Also und das spiegelt sich jetzt rauf bis auf die Bundesebene. Ich habe vor kurzem Gespräch geführt mit einem aus dem Bundesvorstand, der gemeint hat, wenn wir mal in den Bundestag kommen, werden Sie als Journalisten und wir selber es noch ziemlich viele Probleme haben. Denn uns auf eine Meinung zu bringen, wird gar nicht so einfach sein.
Da sprechen wir gleich noch drüber. Aber Frau Riedel, an Sie kurz nochmal die Frage, gibt es irgendeine vergleichbare Gründungsgeschichte einer Partei in Deutschland? Wo Sie sagen, ja, das ist ähnlich oder ist das tatsächlich wirklich singulär, was jetzt mein Eindruck tatsächlich spontan gewesen wäre?
Also die Anfänge der Grünen, das waren auch sozusagen aus den Bürgerinitiativen und Wählervereinigungen. Und so das aktuellste Beispiel, was man kennt, ist die Klimaliste. Das ist auch sozusagen kein Parteienstatus, aber dennoch sozusagen bei Kommunal- und Landtagswahlen entsprechend antreten. Da sieht man das dann auch. Gleichwohl, die Freien Wähler haben ja, damit sie dann auch bei den Bundestagswahlen und dergleichen antreten können, müssen sie dann den Parteistatus erlangen. Das heißt, jetzt sind sie formal schon eine Partei. Ich habe das auch nochmal nachgeschaut extra, weil das ist auch begrifflich so ähnlich. Also der Bundesverband der Freien Wähler ist der Wählerverband. Und die Bundesvereinigung der Freien Wähler ist die
ist
Partei.
Die Partei. Genau.
Da kann man schon auch ziemlich
durcheinander kommen. Das muss man auch als Journalist erstmal lernen, ganz am Anfang. Genau.
Und gerade im Landesverband Baden-Württemberg, beziehungsweise auf der Homepage der Freien Wähler Baden-Württemberg, da war so ein Organigramm. Und ich muss, genau wie du gesagt hast, Regina, ich habe wirklich ein bisschen Zeit gebraucht, bis ich gesehen habe, wer wo welcher Pfeil genau hinführt und warum das tatsächlich, genau wie Sie gesagt haben, Frau Riedel, zwei Säulen sind. Also gar nicht so einfach zu verstehen.
Und gerade die Baden-Württemberger sind ja eben nicht in der Bundesvereinigung, also sind nicht in der Bundespartei und wollen auch nicht an einer Bundestagswahl teilnehmen. Also die sagen, konkret wollen wir nicht.
Also da merkt man schon, da ist richtig viel zu diskutieren. Wir probieren das jetzt mal, auch anhand der, wie soll man sagen, Zuschreibungen, die ich habe. Und jetzt würde ich Sie gerne erstmal bitten, Ihren Zettel umzudrehen. Jetzt kommen wir nochmal dazu. Frau Riedel, Sie waren ganz schnell. Was haben Sie draufgeschrieben? Was sind für Sie die Freien Wähler? Aiwanger. Steht da? Okay.
Ja, bei Stadt, Land, Fluss hätten wir jetzt nur die Hälfte der Punktzahl. Ich habe nämlich auch Aiwanger.
Aiwanger, okay, wunderbar. Das ist tatsächlich genau die, ja, das sagt schon ganz, ganz viel aus. An Hubert Aiwanger kommen wir heute auch nicht vorbei. Ich würde gerne trotzdem nochmal einen Schritt erstmal zurück machen und bei dem bleiben, was wir gerade schon so angedeutet hatten, nämlich mein erstes Label wäre die Kommunalpartei. Die Wurzeln der Partei, Regina, du hast das gesagt, pragmatisch, man möchte vor Ort entscheiden, möchte sich vielleicht auch nicht so viel sagen lassen. Und du hast gesagt, das prägt das Selbstverständnis bis heute, dieser Basisbezug. Jetzt habe ich zum Beispiel auf der Webseite der Brandenburger Freien Wähler gelesen, Zitat, unsere Erfahrungen aus der erfolgreichen Kommunalarbeit bringen wir als Experten in jedes Parlament ein. Wir können mehr als Kommune, steht dann da so, Ausrufezeichen. Das klingt so ein bisschen trotzig. Wenn man es da vielleicht mal auf den Punkt bringt, ist dieser größere Anspruch gerade auf Bundesebene oder auch auf Europaebene, ist das dann einfach was, wofür die Partei nicht gemacht ist, um jetzt mal so richtig reinzuspringen?
Es gibt auf jeden Fall weiterhin Diskussionen. Also es gibt Freie Wähler, die sagen, nein, wir bleiben lieber in den Kommunen und da ist uns unser Arbeitsfeld. Aber es gibt eben auch die Überlegung zu sagen, Mensch, wenn wir was vor Ort verändern wollen, es gibt viele Entscheidungen, die werden auf Landesebene, die werden auf Bundesebene getroffen und die beeinflussen uns ja vor Ort. Und deswegen, wenn wir da meckern, dass was nicht passt, müssen wir auch auf Landesebene, müssen wir auf Bundesebene mitentscheiden. Und so kam es ja auch, dass man sich dann quasi gedacht hat, okay, jetzt machen wir eine Landesvereinigung, wir wollen für den Landtag erstmal antreten und dann eben auch für den Bundestag. Und deswegen ist jetzt sozusagen, gerade in Bayern merkt man das ganz stark, so eine Mischung da. Wir wollen zwar, oder wir entscheiden, der Regierungspartei in Bayern, wir entscheiden mit, aber weiterhin versuchen sie auch, diese Verbindung zu den Kommunen, zu den Landräten, zu den Bürgermeistern extrem eng zu halten quasi. Ich merke das immer bei den Klausuren. Wenn die Fraktion in Klausur geht, dann gibt es zum Beispiel immer einen kommunalen Abend. Da werden die Bürgermeister und die Landräte vor Ort eingeladen und dann dürfen die Fragen stellen, da wird diskutiert. Und das ist so ein bisschen der heilige Abend, der da immer in dieser Klausur stattfindet. Der ist gesetzt und da kommen auch alle Landtagsabgeordneten und da kommen auch jetzt mittlerweile alle Minister. Und das ist ihnen ganz wichtig, dieser Austausch da vor Ort.
Die Freien Wähler, die stellen ja auch wahnsinnig viele Amtsträgerinnen und Amtsträger auf der lokalen Ebene. Frau Riedl, was würden Sie sagen? War das ein cleverer Schachzug zu sagen, wir versuchen weiter zu denken als nur über die kommunale Ebene? Oder wäre es tatsächlich, wie ich es genannt habe, sinnvoller gewesen, wir bleiben auf so einer kommunalen Ebene, sind da stark und verlassen nicht unsere Wurzeln?
Ich glaube, es ist nicht hilfreich, wenn wir sozusagen separieren, ist das jetzt clever oder schlau oder nicht so schlau. Ich glaube, es ist, wie Frau Kirschner sagt, es ist, wenn man auf der kommunalen Ebene agiert, dort verankert ist und dort auch seine Wurzeln hat, dann kommt früher oder später die Frage, wie kriegen wir andere Fragen auf kommunaler Ebene geklärt, die aber auf einer höheren territorialen Ebene entschieden werden. Und dann ist es eigentlich eine plausible Schlussfolgerung, diesen Schritt weiter zu gehen. Man sieht aber zugleich, dass es eine enorme Herausforderung für die Freien Wähler ist, durch diese Heterogenität, durch diesen Anspruch, wir machen Sachpolitik vor Parteipolitik.
Also das Label Kommunalpartei lehnen Sie eher ab. Vielleicht ist es dann anderes, was auch du, Regina, schon relativ früh gesagt hast, nämlich diese heterogene Partei. Und das ist mir in der Vorbereitung sehr schnell deutlich geworden, als ich, man hat es jetzt schon gemerkt, mich so ein bisschen durch die verschiedenen Landesverbände so geklickt habe. Da heißt es zum Beispiel im Landesverband Nordrhein-Westfalen, wir lehnen das Gendern ab. Auf keinen Fall, sehr, sehr ausführlich. Und gleichzeitig der Landesverband Sachsen-Anhalt, der hat Teile des Wahlprogramms gegendert.
Das Bundestagswahlprogramm 2021 wurde auch gegendert.
Ah, okay, das ist an mir vorbeigegangen. Aber da sieht man ja an so einem ganz kleinen Punkt, der ja aber trotz allem in vielen Parteien eine sehr große Emotionalität hervorruft, da gibt es schon einfach diese Unterschiede. Also die Freien Wähler sind da nicht so einfach zu greifen. Und wenn wir bei diesem Etikett kurz noch bleiben, Regina, ist das eine Stärke oder ist das eine Schwäche? Also im Sinne der Sendung, sollten die Freien Wähler versuchen, das loszuwerden? Oder sollten sie vielleicht sogar noch stärker das irgendwie hervorheben, also in diese Richtung abbiegen?
Ich glaube, sie schaffen das gar nicht, das loszuwerden, weil das sind sie ja. Also das ist ja eben das, dass sie sagen, wir wollen wirklich die verschiedensten Leute quasi unter ein Dach bringen. Und klar birgt es eine Chance, sie können dazu gewinnen auch. Sie haben theoretisch noch Möglichkeiten, sich auszubauen, auszuweiten. Auf der anderen Seite, sich da zu organisieren, momentan auch sehr schwierig.
Jetzt hatten wir zwei Zuschreibungen, Kommunalpartei und Freie Wähler, die heterogene Partei. Ich würde jetzt mal eine dritte ins Spiel bringen, nämlich die Protestpartei. Das ist ja das, wie man die Freien Wähler gerade besonders wahrnimmt. Und ich fand das ganz interessant. Ich habe nämlich mal in dem gesucht, was ich selber schon über die Freien Wähler berichtet habe, als ich damals in Nürnberg im Regionalstudio angefangen habe. Und da habe ich einen Beitrag gefunden, wo ich auch Hubert Aiwanger tatsächlich dann zum ersten Mal damals getroffen hatte. Da war auch eine Klausur, eher klein. Aber es ging darum, dass er damals vorgestellt hat, wir wollen die Studiengebühren abschaffen. Da haben sie ein Volksbegehren gestartet. Sie haben das G8 in Bayern maßgeblich auch durch ein Volksbegehren mit abgeschafft. Es ging auch um die Straßenausbaubeiträge, wo auch auf teilweise Menschen sehr, sehr viele Kosten zugekommen sind. Und mir ist da bewusst geworden, dass die Freien Wähler da ja schon auch so eine Art Protestpartei waren, aber das irgendwie ganz, ganz anders sich ausgedrückt hat. Also ich hatte das Gefühl, da war das weniger in diesen großen Reden, sondern da hat man gesagt, da ist eine Unzufriedenheit, das greifen wir auf, das machen wir. Würden Sie auch sagen, dass die Freien Wähler sich in ihrem Stil, den Protest aufzugreifen, Frau Riedl, würden Sie sagen, dass die Freien Wähler sich da verändert haben?
Ich frage mich
gerade. Ist das die große Linie? Aber
Nein. Ja, es ist ein ganz spannender Aspekt. Ich überlege nur gerade, ob der Begriff der Protestpartei da jetzt so greift. Sie wissen ja, ich hadere immer mit dem Begriff der Protestpartei. Ich denke, wenn man von Protestpartei redet, nimmt man die WählerInnen und die Parteien auch nicht so ganz
ernst. Ich fände es aber schon schön, wenn mein Konzept hier so ein bisschen bestehen bleibt, wenn ich alles hinterfragt.
Aber ich gehe da jetzt auch genau drauf ein. Ich glaube, was hinter diesem Protestaspekt steht, ist eine Kritik an bestehenden Verhältnissen und auch machtpolitischen Konstellationen und auch parteipolitischen Konstellationen. Und das bringt mich eigentlich auf diese erste Zuschreibung mit der Kommunalpartei wieder zurück. Weil diese kommunale Verankerung ist ja auch immer ein Blick von der Peripherie ins Zentrum. Also und damit auch von der politischen Peripherie ins politische Zentrum. Und die Kritik an dem politischen Zentrum, was dann geprägt ist von parteipolitischer Farbe, das ist diese Kritik zu üben und zugleich zu sagen, auch mit so einem, das meine ich gar nicht wertend, mit so einer Art populistischem Moment. Also wir hier draußen betrachten die Probleme pragmatisch, sachorientiert und wollen das angehen und stellen damit eine Gegenposition gegen diese parteipolitisch gefärbten machtpolitischen Machtzentren auf. Und ich würde sagen, dass dieses Moment ist schon etwas, was den Freien Wählern eigen ist. Und zwar auch über die verschiedenen Strömungen, die die Partei so ausmacht, in ihrer ganzen Heterogenität. Mhm. Und das tragen sie, glaube ich, schon auch noch weiter.
Das heißt, die Freien Wähler haben so in ihrer Gründungsgeschichte ein ganz gutes Gespür für Stimmungen in der Bevölkerung. Oder ich habe es irgendwo auch gelesen, die Freien Wähler haben feine Antennen, Regina.
Ja, und vor allem, glaube ich, da auch tatsächlich Hubert Aiwanger. Der ist ja wirklich ein Typ, der viel unterwegs ist. Wenn man mit dem einen halben Tag irgendwo draußen vor Ort ist, der hat ja dann zig Termine hintereinander irgendwo in Bayern, dann hat er mir letztens gezeigt, kam er mit so einem Packen an Visitenkarten daher. Und er hat gesagt, sehen Sie, Frau Kirschner, da vorne stehen die Namen drauf. Und dann habe ich mir immer noch dazu geschrieben, was das Problem ist und auf der Rückseite, was ich jetzt damit machen will. Geht ins Ministerium, in das Referat, packe ich selber an und so. Also er hört, und das finde ich schon durchaus beeindruckend, er hört den Leuten zu, er ist interessiert, er stellt ganz viele Nachfragen und nimmt es dann auch mit. Mhm. Und ich glaube, dadurch entsteht auch so ein Gespür für die Probleme. Mhm. Und dadurch ist auch dieses Gespür entstanden, glaube ich, für diesen Unmut, den es ja nun mal gerade gibt bei vielen, bei Landwirten, Mittelstand und so, auch gegen die Ampelpartei. Wie das jetzt dann quasi, wie es jetzt ausgeformt ist, früher waren es eben die Volksbegehren, jetzt ist es einfach die Bierzeltreden, sage ich jetzt mal im Großen und Ganzen, da sehe ich schon einen Unterschied zu früher.
Regina, da würde ich gerne kurz einhaken, weil in der letzten Zeit ist ja Hubert Aiwanger sehr viel lauter geworden. Wir haben es ja am Anfang gehört und wir können jetzt auch nochmal reinhören.
Ja, danke, liebe Bürger, dass ihr heute nach Erding gekommen seid, um denen in Berlin zu zeigen, wo die Vernünftigen sind. Das sind die Vernünftigen und die Narren sitzen in Berlin, meine Damen und Herren.
Also die Narren in Berlin, hat er gerade gesagt, am Anfang die Demokratie zurückholen. Er hat beim Wegfall der Agrardieselsubventionen Ende vergangenen Jahres von einer Kriegserklärung der Ampel an die Landwirtschaft gesprochen. Regina, wenn du ihn so eng beobachtest, wie kommt diese Strategie zustande? Also du hast gesagt, er nimmt Stimmungen sehr, sehr gut wahr, aber jetzt trotz allem diese großen Äußerungen und dieses Laute und auch Vereinfachende. Was ist da passiert?
Ich denke, dass er schon auch gemerkt hat, dass er damit bundesweite Aufmerksamkeit bekommt. Also allein durch sein Twittern war er viel in den Medien, auch durch die Corona, durch die Impfskepsis damals. Und er will ja bundesweit bekannt werden. Sein großes Ziel ist, in den Bundestag zu kommen. Aiwanger Vertraute sagen, der hört nicht auf zu kämpfen, bis er es geschafft hat. Das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Also er will bundesweit bekannt werden. Das ist das eine. Das andere ist eben dieses Gespür auch für den Unmut. Und das Dritte ist jetzt dieses, warum er gerade auch sehr, ja, manche schon sagen, Mensch, das ist gefährlich. Da ist er vielleicht auch manchmal, ja, schon fast geht in Richtung Rechtspopulismus. Er will sich die Tür offen halten. Das sagt er auch. Er will die Tür offen halten nach rechts, will AfD-Sympathisanten zurückholen in die Partei, sieht es auch als was Positives. Also er ist derjenige, der die Menschen zurückholt in eine eigentlich Partei der Mitte. Und dass er da manchmal quasi aus seiner Sicht ein bisschen übertreibt, ist auch dem geschuldet, um eben die Leute wieder, ich sag das mal, einzufangen, zurückzuholen.
Das haben Sie sich aufgeschrieben, Frau Riedel. Wie sehen Sie das? Schießt er da übers Ziel hinaus?
Also Das eine ist, wie wirkt es nach außen? Da kann man sagen, naja, es funktioniert. Ja, er kriegt öffentliche Aufmerksamkeit. Dann muss man sagen, also aus dieser Perspektive schießt er nicht übers Ziel hinaus, sondern erreicht unter Umständen genau das, was er erreichen möchte. Was ich mir notiert habe, ist Zerbrechen. Also die Frage, die ich mir stelle und weswegen ich auch diese Motivation hatte, ich gesagt habe, so fantastisch, lassen Sie uns drüber sprechen. Ich frage mich tatsächlich, ob die Freien Wähler insgesamt nicht hier und da vor einem Abbrechen einzelner Gruppen oder Zerbrechen stehen. Und das ist eben auch, meines Erachtens, wenn dann begründet, in diesem enorm lauten Poltern, was nicht bloß populistisch, sondern rechtspopulistisch ist und ganz klar fischt sozusagen an den Grenzen zur AfD-Wählerschaft.
Ja, manche warnen ja eben auch, Aiwanger hat die Partei groß gemacht, mit ihm kann sie aber auch jetzt wieder kaputt gehen.
Ein Punkt, der da sicherlich enorm für Aufmerksamkeit gesorgt hat und über den wir jetzt auch noch kurz sprechen müssen natürlich, ist der Skandal um dieses antisemitische Flugblatt, mit dem Hubert Aiwanger in Verbindung gebracht wird. Sein Bruder hat gesagt, er hat es verfasst. Es gab eine, ja, sagen wir mal, eher umständliche Distanzierung von Hubert Aiwanger, so würde ich es zusammenfassen. Auch so eine klare Entschuldigung hat in Augen mancher gefehlt. Gleichzeitig hat man gemerkt, bei der Wahl, da hat es ihm eher genutzt. Wie hat das möglicherweise, Regina, auch die Wahrnehmung der Partei verändert, dieser Umgang damit?
Also es ist sicherlich eine Imagefrage und eben gerade wenn er jetzt auch dann eben, also zusammen mit Erding und das Flugblatt und weitere Aussagen, ich glaube, das ist dieses Gesamtzusammenspiel quasi, wo manche sagen, Mensch, Aiwanger und rechts, rückt nach rechts, dieses Gefährliche quasi. Ansonsten hat man ja schon auch gesehen, dass viele einfach gesagt haben, Mensch, das ist so lang her, spielt jetzt gar nicht so die große Rolle. Also bei den Menschen jetzt. Was ich glaube, was aber momentan eine größere Rolle spielt, sind tatsächlich Reden von Aiwanger, wo es darum geht, dass einfach Falschaussagen mit dabei sind.
Hast du ein Beispiel?
Ja, Moment. Also er ist ja jemand, erstmal, der teilt diese Welt so auf in wir da unten und die da oben. Das ist ja so das erste, so ein bisschen Verschwörungstheoretische.
Total spannend, Regina. Du kannst gleich weitersprechen. Ich würde nur gerne da kurz was aufgreifen von Maxi Schafroth, nämlich vom Lockerberg. Der ist ja genau darauf eingegangen.
Es gibt natürlich auch Leute, die entsagen diesen physikalischen Gesetzmäßigkeiten, dass man sagt, draufhauen kann man nur von oben. Der Hubert sagt, er ist einer von unten, haut aber trotzdem von oben drauf.
Das passt genau zu dem, Regina, was du gesagt hast. Dieses ich hier unten, ihr da oben, aber selber ist er ja auch Wirtschaftsminister an der Regierung in Bayern beteiligt.
Genau, es passt nicht ganz zusammen, sich an sich aber nahbar zu zeigen zu den Menschen, das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Ich finde es problematisch, wenn dann die Lösungen zu sehr vereinfacht werden und wenn eben Unwahrheiten dann dazu kommen oder sogar bis hin zu Verschwörungstheorien. Und da ist zum Beispiel, wenn Aiwanger jetzt sagt, die Grünen würden die AfD stärken mit Absicht, um sich selbst an der Macht zu halten. Oder auch, ja, letztens hat er gemeint, es gibt Leute im System, Zitat ist es, die wollen, dass die Dorfwirtshäuser schließen, damit die Stammtische nicht mehr politisieren können. Oder auch, er hat kürzlich behauptet, die grüne Jugend und die Jusos würden vom Verfassungsschutz beobachtet. Das sind dann, finde ich, schon Aussagen, die hinterfragt gehören und die einfach nicht stimmen. Und das finde ich dann gefährlich.
Und da ist man dann tatsächlich ja schon auch wieder, Frau Riedl, bei so einem Populismus, der ja auch bedenklich ist und vielleicht auch nicht nur die Partei spaltet, was Sie eben schon angedeutet haben, sondern eben auch ja, die Gesellschaft als Ganzes.
Ja, also das eine ist das populistische Moment. Also wir hier unten gegen die da oben. Das kriegt man auch durch alle Parteifarben durch. Und Populismus funktioniert an sich auch ohne Falschaussagen, absichtlich oder unabsichtlich. Also dieses Moment herzustellen. Und was hier aber passiert, und das ist eben dann das Problem, wenn die Wahrheit so sehr gebeugt wird, dass es eben keine Wahrheit mehr ist. Aber diese Beispiele, die Sie jetzt genannt haben und auch so dieses tendenziell Fischen in Richtung so Verschwörungserzählungslogiken, auch das ist ja etwas, wo ja Hubert Aiwanger nicht alleine steht bei den Freien Wählern. Auch da, wenn wir nochmal den Blick über Bayern hinausnehmen und über diese Riesenfigur hinweg, schauen wir nach Niedersachsen, Anthony Lee, ganz klare Figur und ist eine wichtige Figur in Niedersachsen für die Freien Wähler und für die EP-Wahlen. Also das können auch andere, aber die sind natürlich sehr, sehr laut und so progressivere oder liberalere Kräfte sind nicht so laut. Und das zieht ja Wählerinnen und Wähler.
Jetzt hatten wir die Kommunalpartei oder die Partei, die stark an der Basis verortet ist. Wir hatten die Partei, die sehr heterogen ist als Zuschreibung. Und dann hatten wir auch die Protestpartei jetzt gerade am Schluss, auch wenn Sie den Begriff ein bisschen widersprochen haben, Frau Riedl. Und jetzt haben Sie mir gerade schon so eine Brücke gebaut, weil nämlich ein Punkt, das passt auch zu dem, was Sie beide auf die Zettel am Anfang geschrieben haben, nämlich die Aiwanger-Partei oder die Ein-Mann-Partei. Wenn man über die Freien Wähler redet, dann redet man immer über Hubert Aiwanger. Er ist ganz klar die treibende Kraft hinter der Partei. Es ist ein wahnsinniges rhetorisches Talent. Ich habe mir seine Aschermittwochsrede angeschaut, ich glaube ungefähr eine Stunde, ohne Manuskript, aber trotzdem mit rotem Faden. Ich würde es nur gerne nochmal konkret machen, das ist jetzt schon so ein bisschen angeklungen, aber da nochmal, wie wird er in der Partei gesehen? Also gerade jetzt, wenn wir nochmal bei der Flugblatt-Affäre bleiben, da hatte man den Eindruck, da sind eigentlich so gut wie alle erstmal hinter ihm gestanden, öffentlich. Sie haben ihn verteidigt. So klang das zum Beispiel bei Fraktionschef Florian Streibel im Heute-Journal.
Naja gut, also weil die sehr irritierende Berichterstattungen waren. Es wurde ein Bild gezeigt von einem 16-jährigen Jugendlichen, das unschön ist, scheußlich ist, aber das mit dem Hubert Aiwanger, den wir heute kennen, also nichts zu tun hat.
Florian Streibel versucht, seinen Parteichef zu verteidigen.
Die Freien Wähler sind schon dankbar für den Erfolg, den er ihnen gebracht hat. Er hat ihn jetzt, als Regierungspartei stehen sie jetzt da, sie sind bundesweit bekannt. Also er hat ja viel geleistet für die Freien Wähler und hat auch vielen vielleicht ein Amt verschafft, das sie vorher noch nicht hatten. Darf man ja auch nicht vergessen jetzt im Politikbetrieb. Auf der anderen Seite gibt es aber Kritiker und das ist auch, ich meine, die gab es schon immer. Also wir hatten 2015 Flüchtlingskrise, gab es auch einen offenen Brief an Aiwanger, wo er aufgefordert wurde, nicht so scharfe Rhetorik zu haben und so. Dann gab es eben in der Corona-Krise gab es auch viele Gegner in der Partei. Da haben sie auch mal, ein Bundesparteitag wurde verschoben, wo es hinterher hieß, wenn wir den da abgehalten hätten, dann hätte es ordentlich gerumst. Also das gab es schon immer wieder. Aber eine Sache, glaube ich, ist momentan anders. Und zwar, es geht jetzt wirklich um einen Richtungsstreit. Und es ist jetzt der Moment, wo manche in der Partei sagen, wenn wir weiter nach rechts rutschen zum Beispiel, wenn wir weiter so agieren, wenn Aiwanger so weiter agiert, dann ist es vielleicht nicht mehr meine Partei. Also davor warnen sie. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu früher.
Da hat man gespürt, okay, Hubert Aiwanger ist nicht unumstritten, aber bei der Beschäftigung jetzt mit den Freien Wählern ist mir so eine Frage wirklich so ganz, einfach ganz deutlich geworden. Warum kommt denn da niemand neben Hubert Aiwanger irgendwie hoch? Weil die Freien Wähler gerade in Bayern haben ja durchaus auch Minister, Thorsten Glaube als Umweltminister, Anna Stolz als Kultusministerin.
Aber wen haben sie denn? Das ist genau. Ja wirklich die Frage. Also schauen wir uns doch mal an. Wen haben wir? Florian Streibel. Das ist ein ruhiger, ausgeglichener, beliebter Politiker, aber das ist eben nicht dieser Bühnentyp.
Das hat man gerade auch in dem Ausschnitt schon gehört, genau. In dem Interview. Also,
dann, wer wird noch oft genannt? Fabian Mehring, der neue Digitalminister. Der ist vielleicht schon eher der Bühnentyp, aber der ist wiederum nicht der typische Freie Wähler. Der kommt direkt von der Uni und die Freien Wähler sagen, wir sind aus der Praxis, wir sind aus dem Beruf und so. Der trägt gerne maßgeschneiderte Anzüge. Also es ist auch nicht so der. Also es ist einfach, so einen Aiwanger gibt es einfach gerade nicht.
Liegt das vielleicht auch daran, Frau Riedel, dass die Freien Wähler so diese Basispartei haben und man vielleicht auch gar nicht so dieses Machtgehen so hat, wie andere Parteien das haben, wo man sich dann so hocharbeitet? Das scheint es bei den Freien Wählern nicht in der Form zu geben, wo man so Leute sieht, die da so rütteln. Ist jetzt so meine Wahrnehmung eher von außen.
Na, den Eindruck würde ich, ich überlege gerade, den Eindruck würde ich, glaube ich, jetzt nicht so teilen. Aiwanger ist einfach eine sehr dominante Figur. Und die mediale Aufmerksamkeit richtet sich einfach sehr deutlich auf ihn. Und klar, er schafft ja auch sozusagen die Wählerstimmen zu materialisieren beim Urbengang, ja, also das auch wirklich zu erreichen. So, und Parteien wollen Wählerstimmen haben, die wollen Ämter besetzen, damit sie Politik machen können. Das heißt, also Wählerstimmen und Ämter besetzen, das ist schon mal zwei Sachen, die er schafft. Und er ist einfach sehr, sehr laut. Ich glaube, es ist auch manchmal einfach ein bisschen eine Frage des Politikstils. Es gibt ja sehr wohl andere Persönlichkeiten und Personen, sowohl in Bayern, als auch wenn man in den Bund hineinschauen. Und auch die dann vielleicht liberalere Kräfte sind, aber die vielleicht nicht so laut hinausschreien. Ich glaube, das ist eher der Punkt. Es ist nicht, als hätten die keinen Machtanspruch. Also Politikerinnen und Politiker müssen, also sonst kann man in diesem Umfeld, glaube ich, gar nicht bestehen. Es ist eher eine stilistische Frage, wie man mit den Medien arbeitet und also jetzt nicht nur mit den klassischen, sondern auch wie man sich selber präsentiert in den Medien, die man selber präsentabel haben kann, also Social Media zum Beispiel.
Und die Freien Wähler wissen ja um das Problem. Die haben kürzlich bei dem Bundesparteitag, den wir schon öfter angesprochen haben, den Joachim Streit, Fraktionsvorsitzender in Rheinland-Pfalz, in den Bundesvorstand aufgenommen, eben genau mit dem Grund, dass sie sagen, den wollen sie jetzt als zweiten Kopf neben Hubert Aiwanger etablieren, auch schon mit Blick auf die Bundestagswahl. Ob das dann so gelingt und ob der wirklich bekannt werden kann, weil bisher, glaube ich, kennt man ihn zumindest in Bayern oder sonst wo noch nicht so. Da bin ich mal gespannt.
Das ist jetzt so die Frage, wenn wir mal kurz bei diesem Etikett Ein Mann oder die Aiwanger-Partei bleiben, ist das ein sinnvoller Weg? Sollten die Freien Wähler dabei bleiben? Oder ist das tatsächlich noch wichtiger, eben jemand anderen daneben hochkommen zu lassen?
Ich glaube, solange er Erfolg hat, und solange wird es auch keine Revolte groß geben und solange wird jetzt auch niemand groß aufgebaut werden, glaube ich, neben ihm. Aber das erledigt sich ja meistens dann von selbst irgendwann.
Also ist ja jetzt auch nicht so, dass nur bei den Freien Wählern so eine enorme Personalisierung und Zuspitzung auf eine einzelne Person gibt. Da fällt einem vielleicht die ein oder andere Partei in Bayern auch noch ein, wo das deutlich ist. Ja.
Ja, und Personenkult ist ja auch irgendwie gerade ein bisschen in. Also ist ja nicht nur hier so, sondern ja, auch immer nach draußen.
Genau, und wir sagen auch immer so, die Politik ist enorm personalisiert. Also bestimmte Programmatiken, Ideen werden auch assoziiert mit Personen. Und insofern machen die Freien Wähler mit dieser Personalisierung schon was richtig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch erfolgreiche Beispiele dafür, dass man Doppelspitzen hat, dass man unterschiedliche Köpfe mit reinnimmt. Und vor dem Hintergrund, dass die Freien Wähler enorm heterogen sind, stellt sich ja die Frage, wie kriegen sie das denn hin, einen gemeinsamen Fahrplan zu machen? Also jetzt sagen wir, sie wollen auf Bundesebene in den Bundestag und im Wesentlichen irgendwie auch einen gemeinsamen Kurs verfolgen. Dann müssen sie sich sortieren und vor allen Dingen aber nicht eine Dominanz machen. Wir gehen jetzt diese Richtung geradeaus, sondern diese verschiedenen Strömungen, die progressive Anteile, diejenigen, die sagen, hey, wir wollen eigentlich eher eine Konkurrenz zur FDP sein, genauso wie diejenigen, die sagen, hey, wir wollen eigentlich lieber eine Konkurrenz zur AfD sein, diese unterschiedlichen Strömungen zu integrieren. Und da kann es auch eine Lösung sein, dass man Doppelspitzen macht, die für verschiedene Ideen innerhalb der Partei auch stehen.
Jetzt als Fazit am Ende würde ich gerne nochmal Sie beide fragen, wie werden sich denn die Freien Wähler jetzt entscheiden. Wenn man sich nur mal vorstellt, die Freien Wähler stehen an dieser Kreuzung, wo soll es hingehen? In eher eine populistische Richtung, eher in Richtung einer Partei, das haben Sie gerade am Ende gesagt, Frau Riedel, eher in Richtung einer Partei, die ganz viele verschiedene Strömungen vereint, in eine Partei, die ganz stark personalisiert auf eine Person ist. Wie werden die sich entwickeln?
Der Blick in die Glaskugel ist ja schwierig, aber ich denke, dass ohne dass ich jetzt ein Fazit ziehe oder Ihnen eine ganz konkrete Antwort gebe, die Entwicklungslinien, Möglichkeiten hängen, glaube ich, davon ab, wie es mit Hubert Aiwanger weitergeht. Und das hängt auch davon ab, wie gut es in der bayerischen Regierung funktioniert. Also ich glaube, dieses Verhältnis von Söder und Aiwanger und wie sich das sozusagen, wie er da performen kann, das wird sicherlich einen Einfluss haben, auch auf die bundespolitische Rolle von Hubert Aiwanger und damit auch auf die Richtungsentscheidung, weil Hubert Aiwanger steht für einen bestimmten Richtungsstrang und der ist einfach dominant zurzeit, also diese Konkurrenz zur AfD zu machen. Und solange Hubert Aiwanger so dominant sein kann, können andere Strömungen sich das nicht sozusagen völlig in eine andere Richtung bringen.
Regina, was würdest du sagen?
Klar wird Hubert Aiwanger weiterhin eine große Rolle spielen und jetzt hat man ja gerade das Gefühl gehabt, er wurde ein bisschen, ja, schon fast gezähmt von eben Kritik, die es an ihm gab aus der Partei, aus der Fraktion. Gerade beim politischen Aschermittwoch, die Rede, ich glaube, zahm hat man mit Aiwanger noch nie so in Verbindung gebracht, aber da hat man das öfter mal gehört. Und auch bei anderen Gelegenheiten hatte ich mir gedacht, Mensch, da war er jetzt aber ruhiger als sonst.
Regina, wir können kurz mal reinhören. Ich habe da auch einen Ton rausgesucht.
Wir Freien Wähler sind das starke Bollwerk der Demokratie in der Mitte. Wir verhindern, dass die Gesellschaft immer mehr auseinandergetrieben wird.
Haben wir den auch noch untergebracht. Also das würdest du sagen, ist tatsächlich so ein zahmer Aiwanger.
Ja, aber Wegbegleiter, Politikerkollegen sagen, aber auch lange kann man Aiwanger nicht zahm halten. Und ich denke jetzt, wenn es dann wirklich auch auf die Bundestagswahl dann wiederum zugeht, dann wird er nochmal kräftig anpacken und auch austeilen. Und das wird sicherlich spannend, wie sich es dann weiterentwickelt. Das birgt für mich noch ein großes Konfliktpotenzial innerparteilich und natürlich auch im Verhältnis zwischen CSU und Freien Wählern.
Jetzt am Ende, wo wir die verschiedenen Möglichkeiten, die verschiedenen Zuschreibungen der Partei durchgegangen sind, von Protest über heterogen, über Ein-Mann-Partei, ist der Einzug der Freien Wähler in den Bundestag realistisch? Weil, das kann man auch mal kurz noch erwähnen, von den Parteien, die nicht im Bundestag sind, haben die Freien Wähler im Moment bundesweit die meisten Stimmen bekommen, 2,1%. Sie nennen sich auch die größte außerparlamentarische Opposition. Ist es realistisch, dass die Freien Wähler in den Bundestag einziehen?
Naja, um noch auf 5% zu kommen, ist schon noch ein verdammt weiter Weg. Und ich würde die Konkurrenz von den anderen Parteien nicht unterschätzen. Und hinzu kommt, dass wahrscheinlich zur Bundestagswahl noch ein neuer Mitspieler, neue Mitspielerin, muss man sagen, nämlich Wagenknecht, sicherlich auch noch mit hineinkommt.
Gut, dass Sie es kurz erwähnen. Darüber hatten wir nämlich hier auch in ein Thema Drei Köpfe diskutiert. Gibt es in der ARD-Audiothek zum Nachhören. Regina, was würdest du sagen? Einzug in den Bundestag, realistisch?
Ich halte es auch für schwierig, gerade eben auch, wir haben es ja vorhin schon angesprochen, dass der Organisationsgrad in den anderen Bundesländern noch nicht so weit ist wie in Bayern. Und um wirklich auf 5% zu kommen bundesweit, reicht es nicht, wenn Sie nur in Bayern ein gutes Ergebnis einfahren, sondern da müsste es eben gerade auch zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, in den bevölkerungsreichen Bundesländern, müssten Sie noch mehr zulegen können.
Und das war ein Thema Drei Köpfe für heute. Wir haben uns mit den Freien Wählern an die Kreuzung gestellt und überlegt, welche Strategien, welche Entwicklungen der Partei möglicherweise bevorstehen, auf welchen Weg sie schon gegangen ist. Also wir haben auch in den Rückspiegel geschaut und Regina Kirschner, Journalistin aus der Landespolitikredaktion des BR und Jasmin Riedl, Professorin für Politikwissenschaft an der Bundeswehr-Uni in München. Ich habe bei Ihnen beiden da so ein bisschen rausgehört, viel hängt einfach von Hubert Aiwanger ab. Wir fangen mit dem Namen an, wir hören mit dem Namen auf, der uns durch diese ganze Sendung begleitet hat. Aber auch die Heterogenität, die Unterschiedlichkeit der Partei könnte noch eine Schwierigkeit sein. Und auch das wurde gerade eben nochmal deutlich. Mögliche Mitbewerber auf dem politischen Markt, die jetzt gerade eben erst hochkommen, das Bündnis Sarah Wagenknecht zum Beispiel, könnten die Freien Wähler auch nochmal unter Druck setzen. Noch ein Hinweis, diese Sendung haben wir am Dienstag, den 5.3. um 15 Uhr aufgezeichnet. Wir freuen uns über Feedback, das sehr, sehr gerne an redaktionpolitik@br.de. Und der Hinweis auf die ARD-Audiothek. Wer dort auf die Glocke klickt, der verpasst keine Folge von Ein Thema, Drei Köpfe.
Ein Thema, Drei Köpfe. Heute mit
Regina Kirschner,
Jasmin Riegel
und Linus Lühring.